Ich bin an einem kleinen Text hängen geblieben, den der Jens diese Woche bei unserer Sitzung als Gemeindeleitung gelesen hat. Epheser 4, 1 und folgende. So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Eigentlich sind es hauptsächlich drei oder dann ein viertes Wort, was hier so für mich Aufhänger sind zum Nachdenken. Aber erstmal vorweg, hier steht eigentlich, dass wir eine Berufung haben. So ermahne ich euch nun, der gebundene im Herrn, dass ihr die Berufung würdig wandelt. Du und ich haben eine Berufung. Nicht immer sind wir uns ganz darüber einig, was dieser Begriff Berufung für uns bedeutet. Oft wird er so verstanden, wenn man davon spricht, dass jemand eine Berufung hat, dass er was ganz Besonderes hat, dass er vielleicht als Missionar berufen ist, als Pastor berufen ist oder sonst in der Art, irgendwie in einen vollzeitlichen Dienst, vielleicht geistlichen Dienst. So wird es heute oft benutzt und verstanden, das Wort Berufung. Da ist was dran, aber wir verkürzen es, wenn wir es nur darauf anwenden. Berufung entspricht eigentlich, die wir haben, eine Berufung, die wir haben, entspricht einen Ruf zum Herrn hin in erster Linie mal. Nicht vom Herrn weg und vom Herrn gesendet dann als Arbeiter in den Weinberg, wie die Bibel das so in verschiedenen Beispielen nennt, sondern Berufung ist eigentlich erstmal zu Jesus hin. Da heißt es in der Bibel, er rief die 12 zu sich und dann sendet er sie aus. Und da denken wir wieder Berufung, okay. Aber er rief sie erst zu sich hin und da hat er sie dann ausgerüstet in der Gemeinschaft mit ihm, hat ihnen den Auftrag gegeben, den Jüngern, und dann hat er sie gesendet. Dann hat er sie dahin gesendet, was wir eigentlich sagen, das war dann ihre Berufung. Aber der Herr hat sie zuerst zu sich berufen. Zuerst zur Gemeinschaft, zum Hören auf ihn, zum mit ihm Zusammensein. Und bei allem, was du und ich an Berufung uns vorschwebt, Dienst, muss es eigentlich und soll es immer aus diesem kommen, erst zum Herrn hin, beim Herrn sein und dann kommt vielleicht weiteres. Das können wir vielleicht auch in Matthäus 11, Vers 28 erkennen. Das ist ein ganz bekanntes Wort und da heißt es ja so ungefähr, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Kommt her zu mir, das ist doch ein Ruf. Kommt her. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also kommt her zu mir, ist ein Ruf. Und dann erst kommt, nehmt auf euch mein Joch und auf uns nehmen ist ein Bild für gemeinsames Arbeiten mit Jesus. Ein Joch, so eine Querstange, nicht dieses runde Loch wie so ein Joch wie so ein O, sondern diese Querstange spannt zwei Zugtiere zusammen, zwei Tiere, die dann den Pflug oder den Wagen ziehen sollen. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, arbeitet mit mir. Und oft wurde das Joch auch verwendet, um ein Jungtier, was noch gar nicht so erfahren war, anzulernen. Und so sagt Jesus eigentlich auch in diesem Vers, kommt zu mir und lernt von mir. Und lasst euch einspannen, arbeitet mit mir zusammen. Also erst kommen, dann lernen und dienen. Jetzt so die Frage erstmal, hast du dich rufen lassen? Bist du dem Ruf gefolgt? Hast du dich zu Jesus rufen lassen, bei ihm zu sein, mit ihm zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, von ihm zu lernen und vielleicht dann auch den ein oder anderen Dienst mit ihm zu tun? Mit all deiner Mühsal, kommt her zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, mit all deinen Lasten bist du zu Jesus gekommen. Das ist deine Chance, das war unsere Chance, Vergebung zu empfangen, zu Jesus zu kommen als unseren Versöhner, Erlöser, Retter, Heiland, Tröster und was es alles braucht. Aber vor allem als unseren Retter. Also Berufung nicht falsch verstehen, nicht verkürzt verstehen. Es ist unsere Berufung, mit Jesus zu leben, bei ihm zu sein und von da aus zu handeln. Dann wandelt würdig dieser Berufung, ist in diesem Vers, in diesem Text gewesen, wandelt würdig dieser Berufung. Also natürlich unsere Dienstberufung, aber auch diesem Privileg, Gottes Kind sein zu dürfen, weil wir zu Jesus gekommen sind, weil wir mit Jesus leben. Wandelt würdig dieser Berufung. Oh, was wird das jetzt bedeuten? Wandelt würdig dieser Berufung, wenn wir jetzt an Missionar, Apostel und wie auch immer denken. Was wird das sein, würdig wandeln? Ja, es ist hier eigentlich ganz einfach beschrieben, aber herausfordernd. Wandelt würdig der Berufung, indem ihr, also wie wandeln wir würdig? Indem ihr in aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das ist würdig wandeln, unsere Berufung. Ein ganz wichtiger Punkt davon, indem ihr in aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt. Das entspricht würdigem Verhalten. Das ist würdiges Verhalten für ein Gotteskind, für einen Jünger Jesu, für einen Nachfolger, für einen Diener und Gesandten. Demut, Sanftmut und Langmut. Es geht um Mut. Alles Mut. Sind wir mutig? Sind wir demütig? Das ist ein bedeutungsschweres Wort. Demut, da habe ich gedacht, da kann ich doch das auch mal so machen, dass ich mal höre und euch auffordere, was fällt euch ein? Was ist bei euch? Was ist Demut? Wie würdet ihr das beschreiben? Wer kann das mal mit ein, zwei Sätzen machen? Was bedeutet euch Demut? Also wir dürfen jetzt sogar mal mitreden bei der Predigt. Was versteht ihr unter Demut, wenn es heißt Demut? Dass man schön still ist, gell? Ab, bitte. Aha. Okay, Selbstannahme, dankbare Selbstannahme vielleicht noch, gell? Okay, ein Impuls. Aha. Ich nehme mich zurück, ich gebe was ab, ich nehme nicht alles in Anspruch, ja? Ja, demütig sein vor Gott hat auch was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Okay, gut. Ich denke, das ist schon, wir sehen damit, dass so ein Wort manchmal eine viel weitere Bedeutung noch hat, wie wir es im ersten Moment sehen. Und wenn wir nicht aufpassen, überlesen wir das ja einfach. Demut abgehakt, im Vokabelheft haben wir das gelernt und wissen es anzuhören. Aber Demut geht tief, diese Selbstannahme. Das, und wenn ich das von der Brigitte aufgreife, heißt auch mich selber annehmen, auch wenn ich eigentlich mal vielleicht meiner Eitelkeit nicht gefällt, dass ich mit Beschränkung leben muss, wenn ich so wie ich bin, dass mir nicht alles gelingt, dass mir nicht alles, die ganze Welt gehört, dass ich vielleicht auch manchmal zu kurz komme. Das hat mit Demut zu tun, wenn ich das demütig annehmen kann. Oder auf Dinge verzichten. Ich habe natürlich auch in diese Worterklärung reingeschaut. Da steht bei Demut sowas von Bescheidenheit auch. Und es kommt so ein bisschen, hat er geschrieben in seiner Erklärung, von einer niedrigen Gesinnung. Ich glaube, das meint jetzt nicht so ein deprimiertes Selbstentwertungsgefühl, sondern niedrige Gesinnung, Unterordnung, Einordnung. Eine niedrige und demütige Meinung über sich selbst zu haben, im tiefen Bewusstsein über seine Niedrigkeit und Schwachheit und Bescheidenheit. Das soll nicht heißen, glaube ich, dass wir uns unwürdig, nichtswürdig fühlen, sondern dass wir wissen, wer wir vor Gott sind. Ja, wir sind erlöste Gotteskinder, wir sind berufen, wir sind beschenkt, wir sind geliebt. Aber trotzdem wissen wir, dass Gott allmächtig ist und dass wir eigentlich vor ihm, im Vergleich zu ihm, wirklich klein sind. Und Gott, der Große und Hohe ist. Und wenn wir jetzt an unseren eigentlichen Text denken, einander demütig, dann heißt es, wir dürfen auch so ein bisschen diese Unterordnung unter den anderen haben. Das heißt ja sogar mal, ordnet euch einander unter. Ich möchte unser Gleichnis nennen. Oder ein Beispiel, das steht im Alten Testament von der Hagar, die Geschichte. Die Hagar ist die Nebenbuhlerin von der Sarai gewesen. Die Sarai, die unfruchtbar war und kein Kind kriegen konnte, zunächst. Und Abraham geht dann zur Hagar und kriegt von der Hagar ein Kind. Und da ist irgendwie was aufgebrochen. Die Hagar, jetzt bin ich schwanger und meine Chefin, die Sarai war ja beispielsweise die Chefin von der Hagar, und ich bin schwanger, meine Chefin nicht. Ha. Siehst du, der Abraham, durch mich wird Gott vielleicht das erfüllen. Irgendwelches eitles Denken, und das hat zu Spannungen geführt, bis dahin, dass dann Abraham und Sarah die Hagar weggeschickt haben. Die Hagar floh in die Wüste und kommt in große Schwierigkeiten mit der Versorgung und so weiter. Und dann kommt ein Engel zu ihr und Gott spricht durch den Engel mit Hagar und sagt, geh zurück, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Die Hagar wird angewiesen, geh zurück, demütige dich unter ihre Hände. Ordne dich unter. Auch wenn es jetzt im Moment vielleicht so ausschaut, wie wenn du die Wichtige wärst. Du bist schwanger und Sarah immer noch nicht. Ordne dich unter, ordne dich ein. Vielleicht selbst wenn du auch Anrechte hättest. So heißt es manchmal, auf Rechte zu verzichten, sich einzuordnen, den Platz einzunehmen, der mir zugewiesen wurde von Gott. Der Jesus erzählt ein Beispiel. Sagt, wenn du eingeladen wirst, dann setz dich nicht an den Kopf des Tisches, das war so der Ehrenplatz wohl. Sonst kann es passieren, da ist jemand anders, der ist mehr gewürdigt wie du, der kommt dann und dann musst du dich wegsetzen. Das ist peinlich. Sondern setz dich ganz unten hin und dann kann es passieren, dass man zu dir sagt, hey, warum sitzt du dort, komm hoch. Also mit anderen Worten, ehre dich nicht selbst, sondern lass dich höchstens von anderen ehren. Nimm nicht den besten Platz ein, tritt zurück unter den besten Platz, lass den anderen den Vortritt. Also wir sehen schon, demütig im Umgang miteinander kann manchmal ganz schön körnig sein. Das ist Vollkornkost, das ist nicht so einfach manchmal. Vielleicht weiß man manchmal sogar, Mensch, ich könnte es doch besser oder ich würde es doch besser machen. Kann passieren und trotzdem kann es sein, dass du Demut üben musst und sagst, gesagt kriegst, deine Zeit ist noch nicht gekommen, wart ab. Auch im Umgang miteinander müssen wir nicht unsere Rechte durchsetzen. Und auch manchmal, wenn wir vielleicht meinen und wissen, Recht zu haben, besser zu wissen, heißt es nicht, dass wir es immer durchsetzen müssen, sondern es kann Demut fordern und sagen, jetzt halte mal still, wart ab und so weiter. Dann gibt es ein zweites Wort hier. Sanftmut im Umgang miteinander. Wieder meine Frage an euch, wie versteht ihr Sanftmut? Warum nicht? Ich bin doch immer sanftmütig. Verstehst du nicht? Da gibt es auch unterschiedliches Empfinden für, gell? Für den einen ist das eine noch gar nicht auf den Tisch geklopft, für den anderen ist es schon lang. Okay, sanftmütig, noch ein paar. Was bedeutet für euch sanftmütig? Stellt euch mal vor, eine unangenehme Situation, irgendjemand geht euch an, brodeln. Wie sieht dann Sanftmut aus bei euch? Was würde? Ohne? Aha. Ohne, so wie ich dir, so du mir? Ja, ja. Kann das bedeuten, Sanftmut? Gelassenheit, okay. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann bringen die anderen Sicherheit. Nee, dann halt ihm auch die andere hin. Stell dir mal vor, aber Jesus sagt, dann halt die andere hin. Das ist Sanftmut. Das Gegenteil von Sanftmut wäre, oh, und jetzt schlage ich zurück. Sanftmut, sanft, aber mutig. Wenn ich jemandem was lehre, was beibringe, wahrscheinlich wäre ich manchmal ein schlechter Lehrer. Wenn die Geduld aufhört, dann bei einem Sanftmut zu bleiben. Das gefällt mir, das deutsche Wort. Sanfter Mut. Also nicht Feigheit, aus Feigheit die Klappe halten, aus Feigheit sich zurückziehen, sondern aus Mut dran zu bleiben, aber in angemessener Sanftmut. Geht miteinander sanft, aber mutig um. Das könnte zum Beispiel heißen, sagt einander ruhig auch mal die Meinung, aber denkt an den Ton. Seid sanft dabei. Und demütig sowieso. Haben wir ja schon als ersten Schritt gelernt. Schauen wir mal wieder den Blick ins Wörterbuch. Bedeutung, eine milde, freundliche, ruhige, zahme, gelinde und geduldige Gesinnung bzw. Geisteshaltung. Mild, freundlich, ruhig, zahm, gelinde und geduldig. Sind wir ganz schön gefordert. Geisteshaltung. Wisst ihr, wir sind eigentlich überfordert damit. Aber es gibt einen Weg darin zu wachsen. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22, ist Liebe, Friede, Freude, Freundlichkeit und so weiter. Die Frucht des Geistes, der Geist Gottes kann in uns was wachsen lassen. Ich erzähle euch jetzt ein peinliches Beispiel von mir, das ein bisschen in die Richtung geht. Ich habe die Tage Lampen montiert bei uns im Bad. Zwei neue Spots angebaut, eine Sache, die eine Stunde oder so. Ich war drüber den ganzen Vormittag und konnte immer noch mit dem Ergebnis, dass ich mich drüber eichern konnte, so ungefähr. Das wollte nicht gelingen, es ist nicht gelungen und Schwierigkeit, und dann hätte ich es gleich gescheit gemacht. Das war ja so ein kleiner Umbau, da war vorher ja anders, was anderes, dann hätte ich es gleich gescheit gemacht. Neue Kabel, lange Kabel und nicht versucht die kurzen und so weiter. Aber jedenfalls, wisst ihr, was ich gemerkt habe? Ich habe mich tierisch angefangen zu ärgern. Bis hin, dass ich mir Sachen erlaubt habe, die ich mir eigentlich fast nicht erlaube sonst. Auch mal vielleicht ein gewisses Wort gebraucht, was normalerweise ich nicht tue bei solchen Dingen. Und wisst ihr was? Dann habe ich versucht, jetzt reiß dich zusammen, Werner, und sollst du nicht, milde. Gut, dass meine Frau nicht daheim war. Wie sie heimkam, habe ich ihr das erzählt, dass ich da schon den ganzen Vormittag rumarbeite, und sie hat mir sehr geholfen dann, sagenhaft. Milde war sie. So. Aber wisst ihr was? Ich glaube, oder ich habe einen Verdacht, und jetzt kommt der eigentliche unschöne Teil. Wir haben von der Frucht des Geistes geredet, freundlich, ruhig. Durch den Geist Gottes können wir in diesen Dingen wachsen. Mit anderen Worten, wenn wir den Geist vernachlässigen, verkümmern die Dinge vielleicht auch wieder. Und wisst ihr was? Ich habe hier was vernachlässigt. Meine Bibellese, mein Bibelstudium, mein Beschäftigen mit der Bibel ist irgendwie abgeglitten. Es ist seit einiger Zeit nicht mehr so, wie ich mir das wünsche und wie es mal war. Und das ist falsch. Das ist die Chance, die Gemeinschaft mit Gott, die Bibellese, das Nachdenken über Gott, das zu ihm hinzukommen. Das ist die Chance, dass mein Geist, meine Geisteshaltung, mein Denken verändert wird. Und wenn ich sagen soll, dass das eigentlich ungewöhnlich war, so meine Reaktion, dass ich das von mir fast so nicht kenne, dann musste mir erst der Zusammenhang aufgehen, dass ich was vernachlässigt habe und dass deswegen ich hier Land abgegeben habe. Ich hätte Entschuldigungen dafür, die Krankheit bringt manche Unruhe in mein Leben. Und verschiedene andere Punkte machen mir schwierig, so diese Kontinuität, dieses, aber ich hätte längst schon mir eine Lösung suchen sollen und einen Weg suchen sollen, da wieder dran zu bleiben, damit ich auch in diesem Punkt und in anderen Punkten wachsen kann und der Berufung würdig wandle. Okay, Sanftmut. Mit dem kleinen Exkurs, wie können Demut, Sanftmut und dann schließlich auch Langmut wachsen. Sanftmut, sehe ich, habe ich ja noch was aufgeschrieben. Von Mose heißt es, er war der sanftmütigste Mann, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Mose. Was wisst ihr von Mose? An was erinnert ihr euch? Der hat die Gesetzestafeln, die Gott beschrieben hat, zerschmettert. Und nicht aus Lieblichkeit. Der hat sich geärgert. Der war enttäuscht, der war frustriert. Der hatte Emotionen und zerschlägt die Gebote Gottes. Der sanftmütigste Mensch. Also wisst ihr, ihr seid nicht sanftmütig, ihr seid irgendwo dahinter einzuordnen. Und wenn der schon Gesetzestafeln zerschlägt aus Emotionen, ich denke, wir müssen hier auch sehen, dass diese Dinge sichtbar werden, wenn wir in Extremsituationen kommen, in Belastungssituationen. Und mein lieber Mann, ich möchte dir mal sagen, wenn du so eine Belastung wie Mose hast, und zerschlägst nur einmal die Gesetzestafeln, da bist du weit besser weit weiter vorangerückt in der Sanftmut wie andere Menschen. Mit solchen Belastungen müssen wir, ich will es mal fast so sagen, müssen wir einen anderen Maßstab anlegen. Belastungen zeigen, was in uns steckt. Und Mose, der stand unter enormer Belastung. Und wir hätten ganz anders reagiert, da wären noch ganz andere Dinge rausgekommen, vermutlich. Er kannte Ärger und Zorn. Das Kennen von Ärger und Zorn ist nicht so das Problem bei Sanftmut oder nicht das einzigste Kennzeichen, ob ja oder nein, sondern der Umgang damit. Und indem wir einander, haben wir gelesen, lasse ich meinen Zorn an dem anderen aus oder gehe ich anders damit um? Kann ich dem anderen begegnen, auch ohne dass ich ihn runter mache, ohne dass ich meine Wut an ihm auslasse, sondern kann ich sanftmütig mit dem anderen umgehen und gehe ich mit meinem Ärger vielleicht dann woanders hin, zu Gott, ins Gebet, in den Sport vielleicht erstmal, baue mich aus oder wie auch immer, dass ich hier diesem Anspruch gerecht werde. Und als letztes war dann, ach übrigens noch, Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Also beim Herrn werden wir zum Lernen kommen, dann werden wir gut behandelt. Und als letztes war noch Langmut, bedeutungsschweres Wort. Langmutig miteinander. Was verstehst du? Wisst ihr jetzt schon, was kommt? Ihr habt das Konzept, das Register der Predigt schon durchschaut. Bedeutungsschweres Wort. Eure Input zum Thema Langmut. Was ist Langmut? Nehmt es vom Deutschen mal ganz her. Langmut. Was ist Langmut? Dranbleiben. Ja. Was noch? Nicht entmutigen lassen, genau. Geduld. Dranbleiben. Aus dem Wörterbuch. Langmut bedeutet Langmut. Schlau, ne? Geduld mit anderen. Auch immer tragen von Bösen. Geduld mit anderen, auch immer tragen von Bösen. Aha, der andere, der will nicht immer so, der streichelt mir nicht nur über den Kopf. Der ist manchmal böse zu mir. Und Geduld im Ertragen vom Bösen auch mit anderen, so der Beitrag aus dem Wörterlexikon. Dem anderen gegenüber langmütig und geduldig bleiben, in dem, was ich mit ihm investiere, was ich ihm mitgebe oder auch, was ich von ihm erlebe. Wie sagt uns Jesus, jetzt passt auf, die Langmut, wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Am Tag, glaube ich, gell? In der Nacht, die gehören alle zu mir. Also 24 Stunden. Also wenn du dann bei den angekommen bist, dass du noch ein, zweimal übrig hast, dann bist du schon gut. Aber 7x70, und eigentlich sind das symbolische Zahlen vielleicht auch, Zahlen der Vollkommenheit, des Endlosen. Immer wieder vergeben. Vergeben, vergeben. Tja, das ist jetzt, wenn diese Dinge, Sanftmut, Langmut, Demut in der Beziehung leben sollen, dann zeichnet es kein besonders rosiges, einfaches Bild von einer Beziehung. Beziehung, da geht doch alles easy und leicht, gell? Nein, Beziehung braucht Arbeit, Gründlichkeit und zum Beispiel solche Säulen. Jetzt geht es aber hier nicht ums Verliebtsein. Seid alle miteinander verliebt, so steht es nicht, sondern ertragt einander. Ertragt einander. Das heißt, der andere tritt mir schon mal auf den Fuß. Die Art des anderen nervt mich, stört mich. Man geht dir auf den Nerv. Ertragt einander. Predige ich schon zu lang? Könnt ihr es noch ertragen? Wir üben das jetzt zu ertragen. Nein. Ertragt einander. Seid euch hier mal, Gott stellt hier nicht mal den Anspruch, ihr müsst mit jedem Menschen verliebt sein, süß säuselnd. Und vielleicht, ja, hier stellt er den Anspruch, diese praktischen Dinge, wir sind einfach zu sagen, ertragt einander. Und weißt du was? Da steht ja auch nicht, ertragt den anderen, sondern ertragt einander. Also gegenseitig. hey, ich habe das Recht, dass du mich erträgst. Das ist mal ein ganz interessanter Satz, den habe ich mal von irgendwo mal gehört. Ich weiß nicht, ob es Hildners waren oder so. Ich muss den anderen auch mich zumuten. Ich muss mich dem anderen zumuten. Ich muss mich dem anderen zumuten. Manchmal muss ich mich zumuten. Ich habe meine Ecken und Kanten und ich darf erwarten, dass der andere mich auch erträgt. Soll natürlich auch Sanftmütig und Demütigkeit üben. Aber das ist doch schön. Wenn ich hier in die Gemeinde komme, darf ich ein Stück weit voraussetzen, ihr nehmt mich an, ihr ertragt mich, obwohl ich nicht für alle die schönste Nase habe. Oder andere Dinge sind da. Ertragt einander. Also, heute drei Begriffe, relativ leicht die Begriffe, herausfordernd, die zu üben. Probiert es nicht allein in eigener Kraft, sondern sucht den Geist Gottes, der euer Wesen, euren Charakter aufbauen kann, in euch Frucht bringen kann. Das dauert manchmal, das geht nicht von heute auf morgen. Dass ich so blöd geworden bin, ist auch nicht von heute auf morgen geworden, die Sache da mit dem Spiegel, ne? Dass ich auf einmal so zornig sein konnte und mich über so Dinge so ärgern und die Fassung ist nicht von einem Tag auf den anderen. Ich habe eine Zeit lang das Wort Gottes vernachlässigt, nicht in dem Maße, wie es sein soll. Und das ist die Herausforderung für mich und für dich, diesen Raum zu finden, wo Jesus sagt, lernt von mir. Und das Wort Gottes, wenn ich auf mich wirken lasse, dann kann mich das prägen, Frucht bringen, wie die Caroline gelesen hat, in dem Gleichnis Matthäus, und wachsen. So. Lang genug. Für die Langmut, der Test habt ihr alle bestanden, ihr habt mich ertragen und jetzt dürfen wir noch beten. Herr, du forderst nicht nur, sondern du förderst. Und wenn wir uns heute über diese Dinge Gedanken gemacht haben, dann willst du diese Dinge auch fördern in uns. Und die funkeln und die glänzen vor dir. Das ist wie ein Edelstein, der geschliffen wird und das wird etwas, was für dich herrlich ist, wenn wir so miteinander umgehen. Und so lass uns darin wachsen. In der Demut, in der Sanftmut, in der Langmut. Amen.